Ich hatte letztens so eine Idee, was kann man denn tun? Also viel mehr stadtteilorientierte Kleinstinitiativen, dass man einfach viele Leute überall auch erreicht und dann wieder nochmal so ein bisschen Kreativität in Gang bringt. Gerade mit den jungen Leuten, ne, die so in der Peripherie wohnen, die sich nicht angeschlossen fühlen, die auf dumme Ideen kommen oder sich eben schnell verführen lassen oder den Weg suchen in Radikalität, egal, rechts, links, egal. Sondern dass man die nochmal so vielleicht eine Reduktion, aber ein Wirksamkeitsfeld schafft, wo man sagt, da bin ich wirksam, das gefällt mir. Ich hätte gedacht, Klima könnte so ein Thema sein.
Was könnte
so? Klima. Klima könnte so ein Thema sein, aber es ist hier trotzdem noch so ein Diskurs der Elite letztendlich. Es ist ein Elite-Diskurs, nicht, dass es nicht notwendig ist, aber das ist noch gar nicht runtergekommen. Und also, da wünsche ich mir noch mehr so kreative Kleinstimpulse, wo man sagt, und dann, das ist eben dieses Gemeinschaftsstiftende. Und das kann ja in Schulen und Kindergärten auch schon entstehen, das wäre doch so toll. Die wären so die kreative Schmiede, da wo sie Dinge beginnen. Also sowas würde ich mir total wünschen, fände das sehr schön.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Heute werdet ihr den zweiten Teil meines Gesprächs mit Alpin Harrenkamp hören, was ich bereits am 14. Juli geführt habe. Und wir reden über die Gefährdungen für die mentale Gesundheit, vor allem der dritten und vierten Generation türkischer Migrantinnen. Welche Form der Demokratie entwickeln wir gerade? Wir glauben, Werte müssen 100% übereinstimmen. Das gibt's aber nicht. Wie verhandeln wir unterschiedliche Interessen in der Gesellschaft? Manchmal muss man sich darüber verständigen, dass es keine Verständigung geben kann. Die Menschen in einen Dialog bringen, ist das Gebot der Stunde. Streng systemisch betrachtet gibt es viele Ressourcen bei den Menschen. Was könnte dein Beitrag sein für die Gesellschaft? Alpin Harrenkamp sind besonders gemeinsamkeitsstiftende Momente wichtig. Das Thema Klima könnte Ihrer Meinung nach ein gemeinsames Thema auch für die Jugend sein. Aber es ist anders. Leider. Das Anliegen von Alpin Harrenkamp ist die kulturelle Öffnung von Deutschland, vor allen Dingen in den sozialen und anderen gesellschaftlichen Institutionen zu fördern. Da gibt es großen Beratungsbedarf, wie das geschehen kann. Niemand geht gerne von zu Hause weg. Das schmerzt, sagt sie, aus eigener Erfahrung. In Köln entsteht seit einiger Zeit ein Ort der Begegnung, eine Art Museum, was die migrantische Geschichte aufzeigen soll. Es heißt DOMIT. Wir können gespannt sein. Dann erstmal viel Vergnügen bei der heutigen Episode. Alles Gute und die nächste Episode wird dann wieder in 14 Tagen sein. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ich dachte gerade, ich glaube in dem Buch, von das, was ich eben erwähnte, da Kartonwand, wird nochmal so unterschieden zwischen Gefährdungen, so wurde das in dem Buch nicht genannt, aber für die mentale Gesundheit, aber überhaupt auch für die Belastung, wurde so zwischen erster und zweiter, dritter Generation der Leute, die halt der türkischen Leute, die hergekommen sind, unterschieden. Und deswegen würde ich dich nochmal fragen, gab es denn, in dem Buch wird auch von Loyalitätskonflikten beschrieben, in der zweiten, dritten Generation mit den Eltern dann, gab es sowas für dich denn auch, dass da ganz unterschiedliche Ansichten waren, wie man jetzt zu sein hat oder was erwartet wird von dir zum Beispiel?
Ich finde das eine coole Frage und ich frage mich, gibt es Familien, wo es das nicht gibt? Ne? Also natürlich. Ne, hast du, wenn du in einem libertären Land bist, als Frau, dass du, nehmen wir das Thema, alleine als Frau zu wohnen nach meiner Ausbildung, also von zu Hause wegzugehen, ohne verheiratet zu sein. Darüber haben wir nie offen gesprochen, aber mir war ganz klar, ich heirate auf keinen Fall, so früh auf gar keinen Fall und ich will auf jeden Fall alleine leben nach der Uni oder, das war nach meiner Ausbildung so. Also sobald ich mein Geld verdiene. Es war natürlich so ein Klischee in meinem Kopf, dass meine Eltern das nicht gut finden. Und ich hatte auch damit wirklich zu tun, wie mache ich das? Und hatte dann für mich eigentlich eine sehr gute Variante gefunden, nämlich eine WG mit einer Freundin. Und dann habe ich das meinen Eltern halt mitgeteilt. Ja. Ich habe gesagt, so, ich bin jetzt ausgebildet, ich verdiene mein Geld und ich möchte gerne jetzt selbstständig werden und ich werde mit einer Freundin zusammenziehen. Und diese Freundin wohnte schon lustigerweise im Haus da, wo meine Eltern ihren Laden hatten. Also sie kannten diese Frau. Dann habe ich gesagt, das ist für mich total wichtig, ihr kennt mich. Ich war ja, bin ja die Jüngere und auch immer schon so sehr, also beide Eltern hauptberufstätig, bist du ja ein Selbstläufer. Du machst sowieso schon immer alles alleine. Und meine Mutter hat mir immer sehr vertraut. Ne? Mein Vater war sehr traurig. Also es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, das geht nicht, eine türkische Frau wohnt nicht alleine. Das kam gar nicht. Der war nur total traurig, dass sein Baby jetzt aus dem Haus geht. Mm. Ne? Mm. Aber natürlich gibt es die traditionelleren Familien, wo das viel schwerer vorstellbar ist, wo das anders diskutiert wird, wo es Verbote gibt und so weiter. Mm. Davon hört man natürlich auch viel mehr als jetzt die Geschichten, wo man geschmeidig dann einfach dann auszieht oder mit so Tricks wie meinem oder.
Ja, ja, was also, aber ja auch nur funktioniert, wenn die Eltern ja auch eher liberalere Ansichten haben, sonst ja, ne, wird ja auch da interveniert. Ich fand nur nochmal deinen Einwand komplett richtig und gute Frage, ne, aber bitteschön, wo gibt es diese Loyalitätskonflikte zwischen Generationen denn nicht, ne, oder welche Referenzvorstellungen haben die Eltern von dem, was ihre Kinder werden sollen. Und wenn das nicht klappt, können wir alle ein Lied von singen. Also du aus deiner Arbeit, ich aus meiner Arbeit, was da für Konflikte dann auftauchen. Ne? Insofern ist das, finde ich, eigentlich die wichtigere Botschaft noch zu sagen. Ne? Das ist ja eigentlich eine, betrifft allen, egal ob die jetzt, was ich, polnischer Herkunft, wie ich immer gerne behaupte, was nicht so ganz stimmt, aber zumindest polnisches Blut habe oder eben türkisches. Das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis. Naja, aber ich würde gerne nochmal auf dieses Thema kommen, wie du heute auch aus deiner Arbeit vielleicht mit vielen, ja, sind ja wahrscheinlich nicht nur türkische Migranten, sind ja andere, wie du das so einschätzt, neben diesen ganzen ja, Diskriminierungen und rassistischen Dingen, die ja belastend genug sind, aber ob das generell auch eine höhere Gefährdung so für die seelische Gesundheit, sage ich mal, enthält oder beinhaltet. Ob du so ein, das, wir reden ja jetzt hier nicht wissenschaftlich in dem Sinne, aber es geht ja so um Erfahrungswerte. Ne? Spielt das eine besondere Rolle?
Also ich denke, das ist halt etwas, was man nur hat, wenn man eben nicht Deutsch ist. Ja, also diesen Faktor hast du nur, wenn du migrantische Geschichte hast. Und ich kenne sehr wenig Leute, die damit, also zumindest bei der türkischen Community, ganz unbekümmert durchkommen. Ja, weil es gibt so viele immer wieder Spots, wo du entweder durch die türkische Community, durch die Türkei, Erdogan hat ja auch alles dafür getan, nicht, dass man da noch immer wieder aktiviert wird, durch die deutsche Community so an Grenzerfahrungen kommst. Und das kann natürlich viel Schmerz auslösen. Ja, ich finde es einfach total traurig. Wir sind ja schon in der vierten Generation. Dass türkische Jugendliche, also wenig, also dass es noch so viele türkische Jugendlichen gibt, die sich noch wenig zugehörig fühlen. Also das ist so ein Thema, ne, wo ich so denke, wir haben, das ist schon, glaube ich, kollektiv so tendenziell das Gefühl, wir sind hier nicht gewünscht. Mhm. Wir sind nicht willkommen, egal was wir machen. Ne, also entweder verhalten wir uns ganz unauffällig und wir ecken gar nicht an und auch in Diskussionen, wo es um uns geht, sind wir immer noch diplomatisch und so weiter. Mhm. Ne, oder wir hauen eins raus, ne, weil wir sagen, das, also aus Affekt, ja, dass du einfach so emotional das nicht mehr erträgst. Du kannst überhaupt gar nichts mehr dafür, du bist vierte Generation dann entwickelst du vielleicht andere Verhaltensweisen, ja, eher in Richtung vielleicht aggressiven Verhalten, depressiven Verhalten, was auch immer. Und dieses Gefühl, glaube ich, haben die meisten von uns, in Anführungszeichen, eigentlich nicht erwünscht zu sein. Türkisch ist nicht die erste Sprache der Wahl. Ich habe immer gesagt, boah, wenn jemand Englisch redet, sagt keiner was. Wenn jemand Türkisch redet, dann schämt man sich immer ein bisschen dafür. Mhm. Ne, ich bin jemand, die dann immer versucht, so nicht bemerkt zu werden, aber andere Leute gehen damit ja ganz anders um. Ja, ja. Mein Bruder zum Beispiel, viel wütenderer Typ. Also so viel Wut, was das bei dem, ob das nur deswegen kommt oder ob das auf eine charakterliche Disposition noch trifft, ne, das ist ja auch nochmal was anderes. Oder ob das was mit Frau sein und Mann sein zu tun hat. Mhm. Also ich sag mal, wir haben letztens mit Freunden gesprochen, Welche Männlichkeitskonzepte gibt es denn jetzt eigentlich noch überhaupt? Und da gibt es ja auch wahnsinnige Brüche, die nicht nur was mit Kultur zu tun haben. Mhm. Ne, also das ist eine fordernde Situation einfach. Ich sage mal, der Markt der Möglichkeiten, der macht es aber auch schwer. Und die Frage ist, welche Art von Demokratie entwickelt sich hier gerade? Mhm. Ne, wo kann man zu Hause sein? Welche Konstruktionen folgen wir? Welche Auswirkungen hat das auf uns? Ne?
Das ist so für mich die andere Seite neben diesem Phänomen, dass Veränderungen diese Angst und Widerstand auslösen, ist der andere Aspekt ja, dass so diese Komplexität, die nun mal jedes Thema im Grunde genommen in sich trägt, und darauf auch keine noch so einfach klingenden Antworten gibt, das ist ja eigentlich so die andere, nochmal so ein Aspekt,
genau. Um
so Polarisierung.
Ja, ich glaube, der Hauptgedanke, den die meisten im Kopf ist, es ist nur dann gut, wenn die Werte 100% übereinstimmen. Werte stimmen sehr häufig nicht 100% überein. Ja, da gibt es vielleicht größere Wertfamilien, die in Gesellschaften vermehrt auftreten, aber die können durchaus unterschiedlich sein, auch innerhalb einer Nation. Ja, wenn es dann die alle Ausländer nicht gäbe, gäbe es auch Werteunverträglichkeiten. Es gibt Werte, die sich ausschließen. Ja, oder Gesellschafts- oder Sehnsüchte, Kollektivismus versus Individualität und so weiter. Mhm. Und wir wollen aber, glaube ich, dass das sich so vermatcht, ineinander fließt. Das tut es aber nicht. Das ist ja auch ein Motor für Entwicklung, dass es nicht so ist, ja. Aber wir schaffen nicht zu gucken, wo können denn gemeinsame Interessen miteinander verhandelt werden? Wie verhandeln wir Interessen, dass jeder hier gut leben kann? Es muss nicht gleich sein. Was interessiert mich das denn, ob meine Nachbarin Kopftuch trägt oder nicht? Ist mir doch erstmal egal. Mhm. Ja, aber es wird sofort bewertet. Es ist sofort ein Riesenkopfkino und umgekehrt bestimmt auch. Ja, dass man denkt, oh, wie lebt man so freizügig, das kann zum Verfall der Sitten, wo soll er, und so weiter. Mhm. Und das ist aber so, ich glaube, das vereint uns wiederum, diese Sehnsucht, dass es, wenn es nicht übereinzuschieben ist, das erzeugt dann eben den massiven Widerstand, anstatt zu sagen, das ist vielleicht auch gar nicht vereinbar. Mhm. Ja, ne, ja. Was habe ich gelernt, meine Ausbildung? Manchmal muss man sich darüber verständigen, dass man sich nicht verständigen kann.
Genau. Aber das ist, glaube ich, die höchste Anforderung an die Normalgesellschaft,
absolut,
die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Muss man bei sich selber anfangen, ist ja so.
Ja.
Aber dass diese Komplexität, die da drin liegt, auch die Frage, wie man verhandelt, wie verhandelt man denn,
genau,
verschiedene Interessen, ne?
Genau.
Indem man einen Attentat macht und den Trump anballert, das ist ja keine Verhandlung. Ne?
Genau.
Oder ein Krieg in der Ukraine ist auch keine Verhandlung.
Nein.
Also das ist ja,
du bist
alles
direkt
andere,
hocheskaliert. Es ist direkt hocheskaliert, ja, ne? So, und genau das. Und uns fehlt der also der echte Diskurs, die Verhandlungsfähigkeit, das Moderieren. Zu gucken, okay, worum geht es hier gerade, wo drückt der Schuh? Das ist ja auch meine Arbeit. Also in meiner Arbeit mache ich das natürlich viel kleinteiliger, ne, mit Teams oder so. Aber und wie mühsam es ist, die Leute wirklich in einen Dialog zu bringen, wo sie Bereitschaft entwickeln, voneinander zu verstehen, zuzuhören und zu sagen, ach, so siehst du das, okay, ja gut, aber für mich ist es so gut, wie können wir da jetzt zusammenkommen?
Aber das auch erstmal auszuhalten, zu sehen, dass es da Unterschiede gibt, vielleicht unüberwindbare oder eben im Moment jedenfalls. Ne?
Mhm.
Das finde ich so, dieses Aushalten. Viele bemühen sich nicht, was auszuhalten, finde ich so. Also so ein, ne, das ist ja für beide oder für alle Partner, die da verhandeln, ein Problem. Ne?
Das Lustige ist, wenn es so wäre, nicht, dass man denkt, also ich mache das nicht, weil es mir zu anstrengend oder so, ne, oder aus Gründen, so zu unterschätzen, wie viele Ressourcen ein Mensch eigentlich hat.
Mhm.
Also auch eine Aushaltressource, ne, so streng systemisch gesprochen, ist ja eine Riesenkraft. Aber vielleicht muss ja vieles gar nicht ausgehalten werden. Was könnte denn da in Bewegung geraten, wenn wir das mal ein bisschen erleichtern würden? Plötzlich entwickelt sich etwas. Und so etwas beginnt aber von klein auf. Ne, das ist nicht, dass du sagst, mit 60 fange ich jetzt noch mal an, anders zu, auf die Welt zu gucken, sondern das lerne ich natürlich von klein auf. Ne, und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass unsere Kindergärten, unsere Schulen, unsere Bildungsstätten, auch Arbeitsorte sozusagen immer das einspeisen. Ne, deswegen finde ich das eben so toll, muss ich auch sagen, in einer Firma zu sein, die das ermöglicht, dass ich sozusagen Diskursermöglicherin bin, wenn man so will. Ja, das ist ja dann meine Arbeit, quasi Übersetzerin zwischen Leuten und Teams und eben so zu gucken, was verbindet uns denn und was bedeuten unsere Emotionen eigentlich und so. Also plötzlich, und dann bekommt es etwas sehr Menschliches. Und plötzlich im Menschsein begegnen wir uns.
Und die hat natürlich auch so einen Laden da am Laufen. Ne?
Ja gut, das wäre jetzt, mehr. Das wäre vielleicht verbessern. Also das könnte ich da, ja.
In gewisser Hinsicht.
Aber es gibt
Reibungen zu reduzieren. So,
genau. Ne? Dann ist es auf jeden Fall ein ganz günstiger Beitrag dazu, dass sich Dinge gut entwickeln können. Bei 10.000 Leuten, was nur etwa sind, jetzt das ist natürlich, also jetzt bin ich ja nur eine von vielen, aber das ist hilfreich. Und da kommen, aber du hast recht, das ist bei allen so. Ne, diese Verhärtung, diese lieber bleibe ich bei meinem, bevor ich irgendwas riskiere, eine Veränderung riskiere, obwohl wir uns dauernd verändern, nicht? Aber diese Unbemerkten oder wo wir sofort einen Nutzen von abgewinnen können, fällt uns eben leichter. Und das hat natürlich auch vielleicht was mit Bequemlichkeit oder Angst. Also was auch immer es dann so ist, nicht zu tun. Aber diese Neugier oder diese wirklich ne, explorieren und zu sagen, ich will wirklich was Gutes für diese Gesellschaft. Was könnte denn dann dein Beitrag sein? Nee, könnte man ja auch sagen, wenn das alles so schlimm ist. Was könnte dein Beitrag sein? Anstatt zu sagen, die Regierung ist schlecht. Ich kann das echt, wenn jemand so anfängt, bin ich sofort, da kriege ich so ein Erstarrungsgefühl. So, da werde ich so, denke ich, ich kann das nicht mehr hören. Ich will bitte nicht mehr über. Ich sage dann immer, ich bin komplett unpolitisch. Ich kenne mich da auch nicht aus. Sorry, ich weiß nicht, wie der Kanzler heißt. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ja, weil ne, diese Schelten über dies und das und dann denke ich mal, ja, das führt uns überhaupt nicht weiter.
Projektionsfläche schlechthin und führt nicht zu nichts. Ne, oder auch nicht dazu, selbst zu überlegen, wie du die richtige Frage stellst, was könnte mein Beitrag sein, wenn er noch so klein ist.
Nein, natürlich.
Ne? Also das ist ja allein das mal zu überlegen, ne? So finde ich. Also, aber das geht ja heute auch in Deutschland durch die Familien durch.
Absolut.
Da darüber gesprochen. Was so diese Veränderung, ja, nein, und das ist ja schon auch innerhalb Familien sehr polarisiert. Ne? Also das finde ich schon sehr, sehr bedrohlich oder ja auch traurig auf der anderen Seite.
Und dann denke ich, eine These von mir ist, weil es so wenig gemeinschaftsstiftende Momente gibt. Und das kann ein Essen sein, das kann etwas Kulturelles sein. Ne? Also sozusagen die Dinge, die wir überhaupt nicht beachten, um zu sagen, wie stiften wir Gemeinschaft? Das ist doch eine super wichtige Frage, anstatt uns immer darüber zu beschweren und immer im Außen zu sein. Aber es ist natürlich, ja, was du gesagt hast, so komplex, so viele Wirkfaktoren und die Medien und mit Social Media bist du ja quasi sekündlich im Kontakt mit dem Weltgeschehen. Das sind Bad Vibes, ja, so ich so denke, das kann das Gehirn auch irgendwann nicht mehr abschirmen. Man muss sich selbst schützen an der Stelle, glaube ich. Ne? Kulturelle Öffnung von Deutschland, dass man hier noch viel geschickter oder positiver auch anerkennen muss, dass es Menschen mit unterschiedlichen Herkünften gibt, zum Beispiel Altersheime oder andere soziale Dienste, psychologische Betreuung, weil ja, letztendlich sind es alles Menschthemen auf einer bestimmten Ebene, aber Muttersprachlichkeit hilft, gerade wenn du älter wirst, gerade wenn du in die Demenz gehst oder wenn du bestimmte Sorgen hast, wo du denkst, mich versteht ein Deutscher nicht. Das hat nichts mit der Sprache zu tun. Das sind eher so diese, auch Gefühle sind ja kulturell nochmal anders. Ne? Also das wäre so etwas, wo ich so denke, sind wir echt noch unterentwickelt. Ne? Und in Köln leben echt viele Türken. Und mein Vater war ja dann im Heim und es war wirklich, die haben sich so viel Mühe gegeben. Aber es war wirklich sehr schwierig, alleine da türkisches Essen zu organisieren. Ne? So, das wäre so leicht gewesen, um das sich wohlfühlen zu erleichtern. Und genau.
Wir haben versucht, in einem dieser sozialpsychiatrischen Einrichtungen mehr Ansprechpartner für in dem Fall jetzt türkische Menschen zu sein, die seelische Probleme haben. Und wir haben dann einmal versucht, so mit so irgendeiner komischen Sprechstunde, wo dann immer jemand da war und da kam aber keiner. Irgendwie ging das alles nicht. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, ja, wir besetzen einfach normale Stellen auch mit anderen, mit Leuten, die einen Migrationshintergrund haben. Und das war der Knaller.
Ist es einfach genau
das
so. Ist,
ne? Und das war in dem Moment, wo dann auch jemand da integriert war, dann hatten wir irgendwann den Anteil der Leute, die diese Einrichtung nutzen, entsprach dem Bevölkerungsanteil.
Absolut.
Das war relativ einfach. Ne?
So simpel, ne? Genau das meine ich mit dieser Durchlässigkeit. Ja. Ne, man denkt, man müsse künstlich irgendwas konstruieren. Nein, mach einfach jemanden. Und die Leute kommen. Und es ist dann auch nicht so schambehaftet und so weiter. Ja, ne? Das ist eine total einfache Möglichkeit. Aber eigentlich liegt da drin ja auch ein ganz einfacher Schlüssel. Und das könnte man ja durch Beratung von Behörden, von Institutionen, von Arbeitgebern relativ schnell, also nennt Diversity, ne? Neudeutsch, so zu gucken, okay, wie diverse seid ihr denn? Was ist euer Produkt? Was ist euer Bedarf? Mit welchen Leuten macht ihr das? Das wird sich in Zukunft noch viel stärker herausstellen müssen wegen des Fachkräftemangels, der noch nicht deutlich ist. Aber wenn wir in Rente sind, das auch nicht mehr so ewig, wird sehr spürbar. Na, natürlich verändert sich die Arbeitswelt total, aber trotzdem wird es spürbar werden. Und es ist eben so simpel. Und es gibt, glaube ich, nichts Leichteres, um Integration zu leben. Und ich denke wirklich, es braucht viel. Ich hatte letztens so eine Idee, was kann man denn tun? Also viel mehr stadtteilorientierte Kleinstinitiativen, dass man einfach viele Leute überall auch erreicht und dann wieder nochmal so ein bisschen Kreativität in Gang bringt. Gerade mit den jungen Leuten, ne, die so in der Peripherie wohnen, die sich nicht angeschlossen fühlen, die auf dumme Ideen kommen oder sich eben schnell verführen lassen oder den Weg suchen in Radikalität, egal, rechts, links, egal. Sondern dass man die nochmal so vielleicht eine Reduktion, aber ein Wirksamkeitsfeld schafft, wo man sagt, da bin ich wirksam, das gefällt mir. Ich hätte gedacht, Klima könnte so ein Thema sein.
Was könnte
so? Klima. Ja. Klima könnte so ein Thema sein, aber es ist hier trotzdem noch so ein Diskurs der Elite, letztendlich. Es ist ein Elite-Diskurs, nicht, dass es nicht notwendig ist, aber das ist noch gar nicht runtergekommen. Und also da wünsche ich mir noch mehr so kreative Kleinstimpulse, wo man sagt, und dann, das ist eben dieses Gemeinschaftsstiftende. Und das kann ja in Schulen und Kindergärten auch schon entstehen, das wäre doch so toll. Die wären so die kreative Schmiede, ne, da wo sie Dinge beginnen. Also sowas würde ich mir total wünschen, fände das sehr schön. Und ansonsten, klar, mit der Migration, so richtig, also es schleicht sich nicht aus, weil es kommen ja immer wieder neue Leute. Also ich denke schon, dass wir als Deutschland uns gut dazu verfassen müssen, damit das hier eben ein guter Ort für viele ist und dass andere Orte aber auch gute Orte bleiben können. Die Leute gehen nicht gerne weg von zu Hause. Ja, aber das ist, wenige gehen gerne einfach mal so weg und verlassen ja alles hinter sich. Da
immer mit dabei.
Das schmerzt und der Heimweh bleibt. Okay. Ne? Klar. Was du eben noch gesagt hast, das Migrationsmuseum, das DOMIT, ne? Wusste ich nicht, wo du drauf hinaus willst. Aber das ist natürlich auch so, die werden ja in Kalk ein großes Museum zur Ausstellung bringen. Da sind sie gerade dabei, das dauert noch ein bisschen, ein paar Jahre. Aber die haben wirklich so viel zusammengesammelt, aus so unterschiedlichen Perspektiven. Das erste Mal so, dass ich weiß, wie so systematisch und vielfältig, da verspreche ich mir auch was davon. Und das ist ein Ort der Begegnung, das ist nämlich deren Konzept, nicht ein Museum. Und dann dahin zu gehen und dann zu gucken, okay, und dann auch vielleicht zu sehen, wie ähnlich auch Dinge sind. Nicht alle so total unterschiedlich sind. Ne? Naja, also da freue ich mich schon sehr drauf.
Naja, und das ist auch ein großer, ist glaube ich auch ein Verein, der da jetzt also diese ganze Planung und Umsetzung da vorantreibt. Ne? Also das Konzept kann man auch schneller nochmal einen Link hier in den Podcast rein, um mal darauf zu gucken, weil ich finde, das fand das auch einen unheimlich interessanten Ansatz vom Museum. Das ist ja vielleicht der völlig falsche Begriff dafür.
Genau, ne? Eigentlich so müsste es anders heißen.
Du fährst ja sicherlich hin und wieder, bist du ja auch in der Türkei, ich weiß gar nicht, wie regelmäßig oder wie oft.
Nicht so oft, aber
da hast du einen Verwandter.
Ja.
Du kommst da hin und fühlst dich da wahrscheinlich auch nicht, also auch fremd. Und hier aber weniger fremd?
Ich fühle mich sehr wohl in der Türkei. Ich finde, das hat auch so wenig mit den Türken hier zu tun, wie es da ist. Das ganze Leben ist da anders. Es sind schwierige Zeiten, schon länger. Und ich finde, bewundere alle Leute, wie sie trotz dieser schwierigen Situation mit dem Leben klarkommen. Eine wahnsinnige Inflation. Ja, die politische Situation ist drückend. Viele haben ihre Berufe verloren, ihre Stellen verloren, weil sie nicht regierungskonform waren. Also auch so Freunde von mir, die an Unis arbeiten und so oder arbeiteten. Und aber dieser Lebensimpuls, diese Fröhlichkeit auch, also es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man in der Türkei ist. Die Menschen sind so warmherzig, so freundlich, so offen. so als Ganzes gesprochen, ich fühle mich da sehr wohl. Ich könnte da niemals leben, weil meine Sprache reicht gar nicht aus. Dieses Kuddelmuddel, was da so überall ist, ich bin so deutsch, deutscher geht, glaube ich, nicht. Ich brauche immer eine klare Struktur, die Administration, die ich kenne, auch so die Ruhe, die hier ist. Die Türkei ist ja viel wuseliger und lauter und alles so toll für eine gewisse Zeit, aber sonst merke ich einfach, wie ich geprägt bin. Natürlich sind es in kleineren Orten auch anders. Und es gibt wirklich so viele interessante Menschen und Bewegungen und Initiativen. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Und das fühlt sich wirklich auch an. Meine Mutter war viel anhänglicher mit ihrer Heimat und ist ja auch dort beerdigt. Und das ist natürlich, und meine Oma liegt auch da, nebeneinander liegen in ihren Gräbern. Jetzt sterben eben meine Verwandten, ne? Meine Tanten und Onkel, meine Eltern hatten beide 10 Geschwister, also eine sehr große Familie. Ich kenne gar nicht all meine Cousins und Cousinen, aber viele sind halt in Ankara, Istanbul, also so zentriert, aber nicht alle. Das ist ein gutes Gefühl. Also ich habe letztens noch nachgedacht, habe gesagt, so boah, ich komme aus einer Riesenherde. Oh. Und selbst wenn ich die gar nicht kenne und ständig sehe, aber das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Die können mir gar nicht helfen. Aber so, das ist nur so ein emotionales Ding. In Deutschland fühle ich mich total beheimatet. Es ist wirklich also so hier. Ich mag es auch genauso, wie es ist mit dem Wetter und mit den Leuten. Also ich meine, ich wohne ja in Köln, das muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Aber also es ist für mich hier wirklich so mein Dorf. Ne? Das ist, ich kenne hier jeden. Ich bin ja auch ein Beziehungsmensch. Das ist mir wichtig, dass ich in Kontakt bin mit meinem Umfeld, mit meinen Nachbarn, mit dem Kioskbesitzer. Das ist ein sehr so ein sicheres, stabiles Gefühl. Ne, trotz der Dinge, die passieren, aber es ist interessant. Mein Freund ist viel verunsicherter als deutscher Mann. Hier wurde denkt, boah, die rechten Tendenzen in Deutschland, in Europa. Ich habe dieses Gefühl gar nicht. Ich habe diese Sorge noch nicht, weil ich so denke, wir werden das hier hinkriegen. Also dafür stehe ich mit irgendwie. So geht es mir in etwa mit den Ländern.
Ja. Ja, wir haben jetzt auch viel über Musik gesprochen, aber in diesem Podcast ist ja auch immer ein Teil Musik. Wir lassen dann Musik machen, wir lassen spielen, aber der Co-Autor, der Bernd Nickbur, der hat ja auch immer seine Hintergrunderzählungen zu diesen Songs oder zu den Künstlern. Deshalb aber die ganz übliche Frage, du hast ja auch eine besondere Beziehung zur Musik. Einmal, wie wir jetzt gehört haben, natürlich durch die ganze Geschichte, die du hast. Aber auf der anderen Seite machst du ja auch Musik. Du singst.
Ja, genau.
Was machst du da für Musik?
Mittlerweile, ich hatte so unterschiedliche Geschichten gemacht, aber meine aktuelle Band, wir haben eine Band, die heißt Les Tribelles. Wir sind 3 Frauen und 3 Männer, die wir dreistimmig singen, die wir englische Texte ins Deutsche übersetzen, so tendenziell im Swing, also egal, auch so ein Rockstück verswingen wir, ändern den Text und machen das so. Also es sind eigentlich Geschichten aus einem bewegten Frauenleben, haben wir uns mal so einen Titel gegeben. Also unsere Lieblingslieder oder Texte, die uns einfallen, alles nicht so ernst gemeint. Im Grunde schon auch ein bisschen wie mit meinem Vater. Also ist mir es war jetzt nicht so Ziel, aber das hat sich so entwickelt, dass man so ad hoc guckt, dass der Song gefällt uns gut, der Text ist blöd, wir drehen den mal um und machen den mal auf Deutsch. Genau, macht großen Spaß, ist lustig, weil wir sind eben schon auch alle befreundet miteinander. Es ist jetzt also nicht etwas, wo wir sagen, wir müssen Durchbruch haben als Band. Aber es ist ein Hobby, den wir so, also uns wirklich vorstellen können, bis ins hohe Alter, solange es geht, zu machen. Und unsere Freunde kommen und andere Leute kommen, dann gibt es Kontakt und das ist so fröhlich und lustig und alles auch so, nimmt nicht alles so ernst, was ist, guckt nach den guten Momenten.
Also kann
so,
man das die ist hören denn irgendwo? Oder?
Ja, im Moment machen wir eine kleine Pause. Weil
über alte oder an frühere Stücke oder so?
Man kann natürlich, ich glaube, auf YouTube gibt es ein bisschen was zu hören. Also wir haben jetzt nicht so professionell im Studio aufgenommen. Aber klar, man kann bei Les Tribelles, wir haben auch eine Facebook-Seite, kann man gucken und sich das anschauen und anhören, schnipselchenweise.
Und du hast mir verraten vorher, dass du jetzt noch zum Schluss was singst? Nein.
Nächstes Mal. Nee,
du hast mir gesagt. Ja, was hörst du denn selber noch andere Musik? Also wenn du jetzt nicht deine eigene...
Ich höre total gemischte Musik. Am wenigsten höre ich Klassik. Vielleicht müsste ich das so machen. Also was ich nicht höre viel, ist Heavy Metal und Klassik. Davon höre ich nicht so viel. Ansonsten, ich mag super gerne World-Musik. Ich mag aber auch die ganz normalen Charts, wobei ich jetzt bestimmte Trends so nicht, so, wenn es super schlichte Musik ist, dann ist auch langweilig. Ich liebe den Jazz. Ich bin also im Jazz auch zu Hause. So habe ich auch früher ganz viel Jazz gesungen. Das ist so mein... Das interessiert mich. Ich find, Musik ist eine gute Heimat, auch ein guter Ort, wo man sich immer aufhalten kann, um seine Depots hochzufüllen und immer gut draufzukommen einfach. Ja, also das ist ein gutes Therapeutikum.
Ja, und da gäbe es ja auch die andere Sicht. Und deswegen mag ich das so, mit dir darüber zu reden. Man könnte ja sagen, dass man kann natürlich auch die Musik nutzen, um sich runterzubringen. Ne? Aber nein, ich finde, das hat so viel... Kraft auch.
Absolut. So. Ja, oder auch so, wenn man zum Beispiel, wenn man Liebeskummer hat, man hört dann traurige Lieder, das befriedigt einen ja. Also dann fühlt sich ja so verstanden und verbunden. Das bringt einen ja in der Regel nicht noch schlechter drauf, sondern das stabilisiert und es würdigt sozusagen die Situation mit. Ja. Und mir war das halt so, deswegen singe ich halt überhaupt, dass wenn ich singe, komme ich gut drauf. Also ich mache das nicht, um irgendwie anzugeben, sondern einfach, um mich selber gut draufzubringen. Andere gehen joggen, ne? So vielleicht so, genau.
Ja, ich meine, bei der Familiengeschichte ist ja auch kein Wunder, dass Musik auf jeden Fall auch ein Thema im Leben
ist. Stimmt. Mein Bruder hat das Kochen meiner Mutter übernommen und ich habe die Musik von meinem Vater übernommen. So.
Ihr trefft euch aber schon mal.
Wir treffen uns hin und wieder, genau.
Ja, Herr Alpin, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich bin ganz beeindruckt von der Geschichte, obwohl wir uns ja auch schon eine Weile kennen, aber doch ganz anders auch über manche Sachen, weil man kommt da einfach nicht so ins Detail drauf. Also ich möchte dir nochmal herzlich danken für diesen Einblick und bin ganz sicher, dass die Hörerinnen und Hörer da mit großen Ohren, wie sagt man, großen Augen zuhören werden. Ich hoffe, man hört einiges von denen, die da auch zuhören. Vielen Dank.
Ja, bin ich auch interessiert. Super, danke Klaus.
Ja.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. In unserem Musikteil ging es ja gern und häufig um Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Drogen und Rock'n'Roll kommen heute nicht direkt vor, jedenfalls nicht im wörtlichen Sinne, aber die Musik ist auf jeden Fall berauschend, finde ich. Wenn auch nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Aber über Geschmack lässt sich nicht streiten und das will ich auch gar nicht und es ist auch nicht nötig. Thank you. Das war Casta Diva aus der Oper Norma von Vincenzo Bellini, gesungen von Maria Callas, der wohl größten Sängerin des 20. Jahrhunderts. Keusche Göttin lautet die deutsche Übersetzung von Casta Diva. In der Arie eröffnet die gallische Druidenpriesterin Norma eine heilige Zeremonie im vom Römern besetzten Gallien. Keusche Göttin deshalb, weil sie als Priesterin ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat. Allerdings hat Norma dieses Gelübde gebrochen und sich in einen Römer verliebt, mit dem sie zwei Kinder hat. Als ihr römischer Geliebter Norma verlässt, fliegt die Heimlichtuerei auf und Norma opfert sich auf dem Scheiterhaufen in einem druidischen Ritual. Aus tiefer Liebe schließt sich Pollione, ihr Geliebter, ihr an und beide sterben den Feuertod. Das ist die Kurzfassung des Inhalts. Es geht auch noch um den Freiheitskampf der Gallier gegen die Römer und die allgemeine Sehnsucht nach Frieden. Nicht unbedingt typischer Rock'n'Roll, aber Sex hat zumindest stattgefunden. Ganz große Oper. Und ein bewegtes Frauenleben, sowohl das von Norma als auch das der Callas, die demnächst im Kino zu sehen sein wird, gespielt von Angelina Jolie. Ich bin gespannt. Weiter geht's ein paar Jahrhunderte nach Norma in Thüringen. Hier in der Nähe von Eisenacht lebt die Göttin Venus im Hörselberg und mit ihr der edle Ritter Tannhäuser. Nach Jahren eines Lebens voller Sinnlichkeit bei der Venus sehnt sich Tannhäuser nach einem Leben unter Menschen und verlässt die Venus. Bei einem Gesangswettbewerb auf der Wartburg enthüllt Tannhäuser seine Vergangenheit bei der Venus und wird von den Anwesenden geächtet. Elisabeth, die Nichte des Grafen der Wartburg, liebt Tannhäuser und setzt sich dafür ein, dass Tannhäuser sich einem Pilgerzug nach Rom anschließen darf. Tannhäuser pilgert nach Rom, um den Papst um Verzeihung zu bitten. Auf seinen Priesterstab deutend weist dieser Tannhäuser ab mit den Worten: Wie dieser Stab in meiner Hand nie mehr sich schmückt mit frischem Grün, kann aus der Hölle heißem Brand Erlösung nimmer dir erblühen. Tannhäuser ist verzweifelt, geht nach Thüringen zurück, wo er erfährt, dass seine Gönnerin Elisabeth tot ist. Tannhäuser sinkt auf Elisabeths Bahre zusammen und stirbt. Als die Pilger, mit denen Tannhäuser beim Papst war, zurückkehren, trägt der Priesterstab des Papstes frisches Grün. Das war der Pilgerchor aus Tannhäuser unter dem Dirigat von Robert Heger mit der Bayerischen Staatsoper. So viel für heute zu Peace, Love and Understanding. Ciao.